Eine Jugendgruppe hat einmal folgenden Auftrag bekommen. Stellt euch vor, ihr seid miteinander auf einer einsamen Insel gestrandet. Dort gibt es alles zum Leben, aber keine Polizei, keine Regeln, keine Verbote. Alles ist erlaubt. Ihr müsst lange auf dieser Insel bleiben, weil sie abgelegen ist. Und nein, Handys funktionieren auch nicht. Überlegt euch, ob ihr überhaupt Regeln aufstellen wollt. Braucht es welche? Wenn ja, welche Regeln wollt ihr euch geben? Die meisten aus der Gruppe fanden die Idee erst einmal gut, dass es gar keine Regeln geben soll. Irgendwann fiel dann jemandem ein, dass man dann auf der Insel seines Lebens nicht mehr sicher wäre. Dann könnte man schließlich alle, die einen ärgern, einfach totschlagen. Nach und nach kamen dann doch weitere Regeln dazu. Nicht stehlen war schnell dabei, nicht lügen und so manches mehr. Es gab allerdings niemanden in der Gruppe, der ganz ohne Regeln leben wollte. Sie haben es sicher bemerkt. Heute geht es mir um die 10 Gebote, die wir in der ersten Lesung heute hören. Es ist eine Grunderfahrung des Menschen. Wenn Menschen gut zusammenleben wollen, müssen sie sich verständigen, was gilt und was nicht, was erlaubt ist und was nicht. Deshalb leuchten auch die Gebote den meisten ein, die sich direkt auf das Zusammenleben beziehen. Schwieriger ist es mit dem ersten Gebot. Erinnern Sie sich? Das ist zunächst gar kein richtiges Gebot. Es beginnt nicht mit dem »Du sollst« oder »Du sollst nicht«. Hören wir genau hin. Dort heißt es, »Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt hat.« Die Gebote beginnen also damit, dass sich Gott erst einmal vorstellt. Er erinnert an das wichtigste Ereignis für sein Volk überhaupt, die Befreiung aus Ägypten. Ich habe euch aus Ägypten gerettet. Ich will, dass ihr frei seid. Ich bin für euch da. Ich sorge für euch, ich allein. All das schwingt mit in diesem einen Satz. Gott hat sein Volk nicht gerettet, weil sie besonders nett, besonders fromm oder besonders beeindruckend waren. Es ist nicht ihre Leistung, dass Gott sie in die Freiheit führt. Gott hat sie gerettet, weil ihm seine Menschen nicht egal sind. Weil er sie liebt, will er, dass sie frei sind. Gott schenkt einen neuen Anfang. Das haben Menschen immer wieder erfahren. Die hebräischen Sklaven in Ägypten haben es erlebt. Die Frauen, die am Ostermorgen das leere Grab entdeckten, haben es gemerkt. Gott ist stärker als der Pharao, stärker als der Tod. Wenn er sich uns vorstellt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, dann nicht um uns zu beeindrucken. Auch nicht um endlich mal Dankbarkeit zu bekommen, das nicht. Wir könnten es auch übersetzen, schaut mal, ihr seid mir so wichtig, ich will doch, dass ihr es gut habt. Alles andere folgt daraus. Alle weiteren Regeln, die Gott uns gibt, folgen aus dieser Liebeserklärung Gottes an seine Menschen. Das heißt zum Beispiel, weil wir ihm am Herzen liegen, brauchen wir uns nicht mehr klein zu machen und auch nicht klein machen zu lassen. Denn gegen Gott sind all die kleinen Herrgötter machtlos. Das will was heißen. Unsere Welt ist doch voller kleiner Herrgötter. Für die einen ist es der Chef, der alle schikaniert und ihnen das Leben schwer macht. So sehr, dass sie nicht einmal mehr nach Feierabend abschalten können. Für die anderen sind es die Bilder, wie man zu sein hat. Fit, schlank, schön, gut organisiert, erfolgreich und, und. Der Fitnessherrgott treibt die einen ins Studio und die anderen durch den Wald. Der Schlankheitsherrgott verstopft das Hirn mit immer neuen Diäten. Für den Schönheitsherrgott legen sich immer mehr gesunde Menschen auf den OP-Tisch und lassen sich zurechtschnitzen. Auf dem Altar des Erfolgsherrgotts werden täglich Familien und Freundschaften geopfert. Keine Zeit, mal zusammenzusitzen, keine Zeit, mit den Kindern zu spielen. Schließlich muss man die nächste Stufe auf der Karriereleiter hoch. Muss man das? Muss man wirklich? Gott sagt, ich bin dein Gott. Ich habe dir Freiheit geschenkt. Halte dich an mich, Neben mir brauchst du keine anderen Herrgötter. Atme auf, atme durch. Lass dich nicht mehr jagen von Bildern und Ansprüchen. Spüre, was wirklich trägt und hält im Leben, bevor es zu spät ist. Eine Pflegerin, die viele Sterbende begleitete, hat gesammelt, was Sterbende am meisten bedauern. 5 Punkte haben sich für sie herauskristallisiert. Niemand bedauerte am Ende seines Lebens, nicht noch eine Diät gemacht zu haben. Niemand tat es leid, nicht noch mehr Zeit im Geschäft verbracht zu haben. Stattdessen heißen die 5 Punkte: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten. Ich wünschte, ich hätte nicht zu viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Nur etwa 1/3 schafft es, auf das eigene Leben zurückzublicken und nichts zu bedauern. Vielleicht sind es gerade die, die rechtzeitig gelernt haben, sich Freiheit schenken zu lassen, die sich nicht jedem Herrgott dieser Welt gebeugt haben. So klingt für mich das erste Gebot wie eine großartige Einladung. Eine Einladung, sich von Gott tragen und halten zu lassen, seine Liebe anzunehmen und diese Liebe weiterzuschenken. Und ganz nebenbei wird man dabei auch gelassener. Denn wenn man genau hinsieht, was wichtig ist und was sich nur wichtig macht, erledigt sich manches von selbst. Wir haben es in den 10 Geboten mit dem Gott des Alten Testaments zu tun. Aber dieser Gott ist ja kein anderer als der, der uns in Jesus Christus begegnet. Wenn wir uns ihm anvertrauen, dann wird er uns zu einem Leben mit einer anderen Qualität und Tiefe führen. Die noch verbleibenden Tage der Fastenzeit sind eine Einladung Gottes, uns von ihm wieder an die Hand nehmen zu lassen und unser Leben von ihm und der Liebe zu ihm bestimmen zu lassen. Wenn uns das gelingt, dann ist unser Verhalten nur die Antwort auf all das, was er uns geschenkt hat.